ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Und um das auch noch zu sagen, das, was wir jetzt machen mit der Kriegstüchtigkeit, das ist der völlig falsche Ansatz in der Sicherheitspolitik. Ich glaube, wir sollten diesen Begriff der Kriegstüchtigkeit aus allen Dokumenten streichen und durch Verteidigungsfähigkeit ersetzen. In dem Sinne stark für den Frieden. Ja, der Frieden fällt nicht vom Himmel und der wird einem auch nicht geschenkt und man muss was dafür tun. Aber Kriegstüchtigkeit ist der völlig falsche Weg.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucker im Gespräch.
Herzlich willkommen, Professor Dr. Johannes Farwig. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Ich stelle Sie kurz vor, Sie sind seit 2013 Inhaber des Lehrstuhls für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Sie waren außerdem wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin und der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Von 2019 bis 2021 waren Sie Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Sie haben ein Buch geschrieben, es liegt hier, ich habe es gelesen, mit dem Titel Stark für den Frieden. In dem geht es um die Frage, wie eine rationale, das ist auch der Untertitel, Sicherheitspolitik aussehen könnte. Genau darum soll es heute gehen, Sicherheitspolitik. Ihr Buch und auch dieses Interview beginnt aber eher mit einem persönlichen Teil und das finde ich auch erwähnenswert. Es geht im ersten Kapitel, der Name heißt, warum Realpolitik im Ukraine-Krieg mich ins Abseits manövriert hat. Ein Satz ist mir beim Lesen aufgefallen, den dachte ich, zitiere ich mal, um Sie dann zu fragen, was eigentlich genau gemeint ist oder was passiert ist. Da schreiben Sie, wer sich zu weit vom Mainstream entfernt, der wird kaltgestellt. Erklären Sie uns doch mal, was das bedeutet und warum eigentlich.
Nun, kaltgestellt muss man nicht physisch verstehen natürlich, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man mit zu weit von der Regierungslinie abweichenden Positionen nicht mehr mitspielen darf im Mainstream sozusagen. Und ich habe die vergangenen 15, 20 Jahre versucht, Politikwissenschaft so zu verstehen, dass sie relativ eng an der Politik ist. Und ich hatte Zugang zur Politik, habe Politik beraten, bin auf unterschiedlichen Podien eingeladen worden, auch bei Fortbildungsorganisationen etwa des Auswärtigen Amtes oder des Verteidigungsministeriums oder im Kanzleramt und so weiter. Und das hat nicht mehr stattgefunden seit dem 24. Februar 2022, wo ich eine andere Perspektive auf den Krieg gegen die Ukraine hatte. Ich betrachte die Ursachen auch anders und ich finde die Strategie, wie wir damit umgehen, falsch. Und diese Kritik hat man offenkundig nicht gerne gehört. Und ich habe mich damit gewissermaßen ins Abseits begeben. Das heißt nicht, dass man mich zum Schweigen gebracht hat. Ich glaube, die deutsche Öffentlichkeit ist noch bunt genug, dass es Formate gibt und auch Veranstaltungen, die man selber machen kann, wo man seine Stimme erheben kann. Man hat also in dem Sinne keinen Maulkorb oder die Meinungsfreiheit ist nicht eingeschränkt. Aber doch aus den etablierten Diskussionszusammenhängen, in denen ich jahrzehntelang diskutiert habe und gewirkt habe, war ich ausgeschlossen. Mhm. Und das meine ich damit und ich schilder das in meinem Buch relativ offen.
Mhm. Und das ist ja klar, man kann sich weiterhin äußern, das stimmt natürlich, aber es ist auch meistens eine Frage der Reichweite. Ne? Also wen erreiche ich mit dem, was ich zu sagen habe? Und wenn die großen Medien vielleicht mich nicht mehr einladen, dann fehlt Reichweite für diese eine Meinung, oder?
Ja, wobei mir ging es in der Frage weniger um Medien. Das ist für mich die zweite Ebene des Wirkens. Aber das, was ich entscheidend finde, ist der Zugang zur Politik.
Ja.
Und auch da war es so, es wurde schlichtweg nicht mehr nachgefragt, mein Rat. Und jetzt ist das nicht meine Entscheidung. Ich kann mich nur anbieten. Aber wenn man jahrelang eng sich austauscht mit politischen Akteuren, mit Politikern selber oder auch Mitarbeitern von Politikern und das dann gewissermaßen vom einen Tag auf den anderen nicht mehr stattfindet, weil man als, wenn man so will, als Paria gilt, dann macht einen das schon nachdenklich. Und ich habe ja meine Position aus meiner Sicht nicht in einen unanständigen Bereich geschoben. Insofern, ich bin Wissenschaftler, war ich vor dem Krieg, bin ich nach wie vor. Ich war und bin Professor, das heißt, ich habe mich nicht geändert als Person, sondern nur der Wind gewissermaßen hat sich gedreht. Und ich habe mich nicht mit dem Wind drehen lassen, sondern habe meine Position behalten. Ich habe auch meine Position gar nicht so groß geändert, finde ich. Ich habe immer Sicherheitspolitik versucht, kritisch zu betrachten und zu analysieren, aber das war eben in den vergangenen Jahren in der Politik nicht mehr gefragt. In den Medien war es etwas differenzierter. Manchmal hat man auch, oder oft eigentlich, hat man eine Rolle in den Medien. Man wird in Talkshows eingeladen für eine bestimmte Position. Meine Rolle war dann eher die des Quotenabweichlers gewissermaßen. Manchmal hat man Lust dazu, manchmal nicht. Aber eine gleichberechtigte öffentliche Diskussion hat zu diesem Krieg eigentlich nicht gegeben, in meiner Perspektive.
Und gab es irgendwann mal die Versuchung zu sagen, na, dann dämpfe ich meine Meinung mal ab, um doch wieder politikberatend tätig zu sein? Oder war es immer für Sie klar, also ich drehe mich jetzt nicht in meine Position, weil ich die fundiert und richtig finde und deshalb bleibe ich dabei?
Also ich habe oft, bis heute bekomme ich oft Zuschriften, die anfangen, es sind ja mutig, dass sie ihre Position so darstellen. Ich habe das überhaupt nie so empfunden. Ich halte mich auch nicht für einen besonders mutigen Menschen, sondern für mich ist es selbstverständlich, dass man die Dinge nüchtern analysiert und sich auch als Wissenschaftler nicht vereinnahmen lässt, von keiner Seite. Und insofern war das für mich nie eine Option, meine Position danach auszurichten, wer jetzt dem applaudiert. Manchmal haben auch komische Leute applaudiert, das muss ich auch sagen, etwa aus dem AfD-Umfeld, wo ich nichts mehr zu tun haben möchte. Aber das ist mir eigentlich egal. Also man kann als Wissenschaftler, oder würde sagen, ist nicht gut beraten, als Wissenschaftler seine Haltung vom Applaus des Publikums gewissermaßen abhängig zu machen, sondern man muss zu einem eigenen Urteil kommen. Und was ich wichtig finde, und das kann ich für mich sagen, das ist gründlich durchdacht. Ich begebe mich also nicht mit vorschnellen Urteilen oder Schnellschüssen in die Öffentlichkeit, sondern ich spreche zu Themen, zu denen ich selber jahrelang geforscht habe und mir ein Urteil bilde auf fachlicher Basis und mir das auch zutraue. Und auf dieser Basis sage ich meine Auffassung. Und wem das gefällt, ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen.
Und dabei sind ja Krieg und Frieden sehr, sehr relevante Themen. Also da geht es ja um Menschenleben unter anderem. Dazu möchte ich auch mit Ihnen sprechen, Sicherheitspolitik. Mir kam in diesem Kapitel um das Abweichen vom Mainstream, da gab es einen Absatz in Ihrem Buch, der hat mich doch ein bisschen verwundert. Da schreiben Sie zum Beispiel über Wissenschaftsleugner, Covidioten und Wutbürger. Und im Buch heißt es, ich zitiere mal, dass es notwendig, legitim und richtig war, Querdenker mit einem Abwehrreflex zu behandeln. Und dann kommt ein anderer Satz, weiter hinten, glaube ich, im Buch, und da steht so: Doch der derzeit verbreitete Alarmismus in Teilen der Politik und der Medien ist nicht plausibel und beruht auf keiner seriösen Bedrohungsanalyse. Da geht es um den Ukraine-Krieg, glaube ich. Hier, dieses Format hat sich entwickelt aus dem Umstand, dass zu Corona, was ja auch, könnte man ja auch als sicherheitspolitisches Thema deuten, da durften nur noch gewisse Leute zu Wort kommen, nämlich die meinten, oh Gott, und gewisse Leute nicht. Nämlich die gesagt haben, wir müssen uns ganz in Ruhe überlegen und abwägen, was ist Nutzen, was ist Risiko, was sind Kosten. Als ich diesen Satz gelesen habe, dachte ich, warum eigentlich so harte Worte gegen Abweicher der Regierungsmeinung? Warum kann man nicht mit Leuten, die zu Corona eine andere Meinung haben, keinen Abwehrreflex haben, sondern auch sagen, was ist denn deine Meinung? Wie würden Sie das jetzt sehen?
Das ist möglicherweise etwas hart formuliert, aber ich habe keine Expertise zur Gesundheitspolitik, deswegen äußere ich mich nicht öffentlich zu Corona. Ich habe da eine private Meinung, die ist aber völlig unbegründet und in dem Sinne irrelevant. Ich habe aber schon wahrgenommen, zweierlei Dinge, dass erstens in der Corona-Pandemie sich doch eine ganze Reihe an Leuten aus meiner Sicht radikalisiert haben und darunter auch wirklich Schwurbler waren, würde ich mal sagen. Natürlich nicht nur, ist ja ganz klar, aber auch sicherlich Schwurbler waren. Das aber möglicherweise im Rückblick, das sag ich jetzt aber als Privatperson, uns ein etwas kritische Herangehensweise ganz gut getan hätte. Insofern kann man das vielleicht in Ansätzen vergleichen mit dem Diskurs über den Ukraine-Krieg. Aber nochmal, viele vergleichen das ja immer und sagen, das sind die gleichen Mechanismen wie bei Covid jetzt bei der Kriegsfrage. Ich kann das wirklich nicht gut genug beurteilen. Ich bilde mir keinen fundiertes Urteil zur Corona-Frage. Ich weiß nur, dass manches schiefgelaufen. Das ist ja inzwischen auch dokumentiert. Und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen.
Ich wollte es auch nur streifen, weil wir haben hier sehr viel mit diesem Thema uns beschäftigt und haben mittlerweile sozusagen die Protokolle der zuständigen Fachbehörde, also keine Schwurbler, die gesagt haben, also Masken für Laien sind nicht gut, Schulschließung generell sollte man nicht machen, man sollte keine gesunden Menschen testen. Das wurde oft Schwurblern vorgeworfen als Schwurbelmeinung und jetzt wissen wir, das haben die Fachleute im Robert-Koch-Institut gesagt. Und daher habe ich einfach kurz geschluckt, als ich den Satz hörte. Vielleicht ist da auch noch ein Mehrwissensgehalt für Sie drinne. Aber Sie würden, um mal zum Sicherheitspolitik-Punkt zu kommen, Sie würden aber nicht sagen, dass es wirklich ein primäres Sicherheitspolitik-Thema war, sondern es war ein Gesundheitsthema. Oder ist das gar nicht mehr so leicht zu trennen in der heutigen Welt?
Also Covid als globale Pandemie hatte natürlich auch sicherheitspolitische Auswirkungen, einfach weil gewissermaßen auch mit Covid eine Renationalisierung offenkundig eingesetzt hat, die mir Sorgen gemacht hat und die auch andere politische Probleme verdrängt hat. Insofern war das in vielerlei Hinsicht ein globales Thema. Auch die Frage etwa von Impfstoffverteilung, wer Zugang hatte zu Impfstoffen und wer nicht. Also da gab es auch schon Bezüge zur internationalen Politik und auch zur Sicherheitspolitik. Mhm. Das kann man schon sagen. Ja.
Und es gab Militärs. Also plötzlich saßen Bundeswehrsoldaten in Gesundheitsämtern. Wir hatten Generäle, die zuständig waren für Impfstoffverteilung. Also es hatte was Militarisiertes auf jeden Fall. Diesen Anschein hatte es.
Ja, es war aber auch eine schwere Krisensituation. Ich meine, die Bundeswehr darf nicht im Inneren eingesetzt werden, aber sie darf Amtshilfe leisten sozusagen. Insofern war das, glaube ich, noch im rechtlich zulässigen Rahmen. Keine Frage, aber das war natürlich eine Ausnahmesituation. Mhm. Welche Lehre man da jetzt rauszieht, ist ein ganz anderes Thema. Wie gesagt, da habe ich als Privatperson eine Auffassung zu, die aber die Welt nicht interessieren muss, weil die nur die eines einfachen Bürgers ist, der das verfolgt, aber keine Expertise dazu hat. Klar.
Dann kommen wir zu Ihrer Perspektive explizit. Ich habe auch deshalb Corona genannt, weil Sie sprechen in Ihrem Buch von einem Prozess der Versicherheitlichung. Dieses Wort ist sicherlich nicht jedem geläufig. Da heißt es sozusagen, ich zitiere mal ungefähr, dass fast jedes Thema als Sicherheitsproblem konstruiert werden kann. Können Sie mal erklären, was Sie damit meinen, mit dieser Versicherheitlichung?
Also das ist eine theoretischer Ansatz zur Beurteilung von Politik, die im Prinzip darauf hinweist, dass wenn man den permanenten Ausnahmezustand ausruft, also ein Thema als Sicherheitsproblem framed, dann kann man daraus abgeleitet auch besondere Maßnahmen resultieren lassen. Also Freiheitseinschränkungen, mehr politische Ressourcen und so weiter. Und ich glaube schon, dass wir aufpassen müssen, nicht alles zu einem Sicherheitsproblem zu erklären. Es gibt Sicherheitsprobleme, natürlich. Und die Sicherheitspolitik befasst sich mit Sicherheitsproblemen. Mhm. Aber wenn wir Sicherheit sozusagen zu eng als militärische Sicherheit verstehen, dann geht das so ein bisschen so wie nach dem Satz, wenn du einen dicken Hammer hast, dann denkst du, jedes Problem ist ein Nagel. Mhm. Also man verliert den Kompass und die richtige Wahrnehmung für Probleme. Und insofern hat dieser Prozess der Sicherheitlichung hat auch Risiken. Und darauf wollte ich hinweisen, dass sozusagen nicht jedes politische Problem auch gleich schon ein Sicherheitsproblem ist.
Und beobachten Sie aber einen Prozess, der immer mehr zu der Bestrebung hingeht, dass die Politik doch viele Dinge als Sicherheitsproblem deklariert?
Na, ich beobachte ganz jedenfalls eine sozusagen eindimensionales Verständnis von Sicherheit, nämlich ein militärisches Verständnis von Sicherheit. Und das ist auch ein Stück weit real. Es hat einen realen Kern. Ich meine, wir leben in einer Situation, wo ein Staat in Europa einen anderen Staat überfallen hat. Also Russland mit seinen Truppen in die Ukraine einmarschiert ist, völkerrechtswidrig und Menschenrechtsverletzungen schwerster Art dort begeht. Dass das gewissermaßen die Sicherheitspolitik durcheinander schüttelt und dass man sich dagegen wehren möchte, das ist verständlich. Das hat also einen rationalen Kern. Aber wir setzen zu eindimensional auf militärische Instrumente. Mit immer mehr Aufrüstung und eindimensionaler Aufrüstung wird man die politischen Probleme auch im Verhältnis zu Russland nicht lösen, sondern wir brauchen einen breiteren Instrumentenmix. Ich bin also gegen eine Verengung der Sicherheitspolitik auf Militär, sondern wir müssen das breiter denken und auch wieder andere Instrumente in den Blick nehmen in der Sicherheitspolitik.
Zu diesen anderen Instrumenten kommen wir noch, weil ich glaube, dass viele Leute, so wie Sie es jetzt auch beschreiben, Sicherheitspolitik relativ schnell mit militärischen Instrumenten gleichsetzen, ohne zu wissen, was bedeutet das eigentlich ganzheitlich gesehen. Bevor wir da hingehen, würde ich gerne ein paar Grundlagen klären, weil es gibt einen Abschnitt in Ihrem Buch, der heißt Illusion der Auslandseinsätze. Es ist mittlerweile, würde ich sagen, für den Bürger normal, dass die Bundeswehr im Ausland tätig ist. Wie ist eigentlich die rechtliche Lage? Ab wann und warum kann, darf die Bundeswehr im Ausland tätig werden?
Also das Thema Auslandseinsätze der Bundeswehr hat sich so ein bisschen jetzt wieder, ist wieder runtergefahren worden mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, weil viele sagen, das soll gar nicht mehr Aufgabe der Bundeswehr sein, sondern sie muss ausschließlich zur Landes- und Bündnisverteidigung tätig sein. Aber Auslandseinsätze der Bundeswehr sind möglich. Ganz grundsätzlich gibt es zwei Fälle, wie militärische Gewalt angewendet werden kann. Jedenfalls, wenn es völkerrechtlich sozusagen nach völkerrechtlichen Spielregeln geht und auch dem Grundgesetz entspricht. Das ist erstens nach Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen das Recht zur Verteidigung. Mhm. Auf der Basis stellt Deutschland Streitkräfte auf, nach Artikel 87 des Grundgesetzes, also zur Verteidigung. Man darf Militär haben, um sich selber gegen Aggressionen zu verteidigen. Das ist unstrittig und ich finde auch vernünftig und geradezu notwendig. Das ist der erste Fall. Der zweite Fall ist der Artikel 24 des Grundgesetzes, wo man es für zulässig erklärt hat, dass sich die Bundeswehr an von den Vereinten Nationen mandatierten Einsätzen beteiligt. Und die Vereinten Nationen können ja über den Sicherheitsrat Missionen beschließen und an denen kann sich Deutschland auch beteiligen. Das war zum Beispiel sowas wie der Einsatz in Afghanistan, der unter UN-Mandat, wie es heißt, geführt wurde. Und das war diese Debatte um Auslandseinsätze, ob sich Deutschland daran beteiligen soll. Und ich war in der Phase, wo das heiß war, also in den späten 90er und den frühen 2000er Jahren, dafür, dass Deutschland das tut, weil ich finde, dass es Situationen geben kann, wo die internationale Gemeinschaft, wenn man so will, eine, ich will es nicht Pflicht nennen, aber doch eine Notwendigkeit auch zum militärischen Eingreifen hat. Nehmen Sie etwa das Massaker in Srebrenica, wo 5000 Muslime gemeuchelt worden sind von einer serbischen Soldateska. Ich war schon dafür, dass man dort auch mit Militär möglicherweise eingreift, um gewissermaßen vor schwersten Menschenrechtsverletzungen die Menschen zu schützen. Man muss aber selbstkritisch im Rückblick sagen, dass die Erfolge dieser Militäreinsätze allesamt eigentlich sehr klein war. Mhm. Nehmen wir mal Afghanistan. Es sind 54 deutsche Soldaten in Afghanistan gestorben in einem Einsatz, der, glaube ich, gut gemeint war. Ich würde da niemandem eine miese Agenda oder so unterstellen. Das war gut gemeint und es gab auch ein Mandat der Vereinten Nationen. Es war also völkerrechtskonform, aber trotzdem hat man sehr, sehr wenig erreicht. Und jetzt ist man abgezogen und Afghanistan ist im Chaos versunken. Also man hat nichts erreicht. Und die anderen Einsätze, man könnte jetzt alle durchgehen, von Irak bis Libyen bis Syrien, die waren allesamt, um das mal locker zu formulieren, Flops. Mhm. Ich lerne also daraus, dass man diese Auslandseinsätze, an denen sich auch die Bundeswehr beteiligt hat, nur mit sehr, sehr großer Zurückhaltung anlegen muss. Und wahrscheinlich hat man das überzogen in den vergangenen Jahrzehnten. Und jetzt kommt eine Korrektur aus der Wiederkonzentration auf Landes- und Bündnisverteidigung. Mhm. Aber es wäre auch eine Korrektur notwendig ohne den Überfall Russlands, weil einfach die Bilanz der Militäreinsätze der vergangenen Jahre so schlecht war, dass man daraus lernen sollte, lass uns lieber sehr, sehr zurückhaltend dabei. Mhm.
Hat denn Deutschland sich auch an völkerrechtswidrigen Auslandseinsätzen beteiligt, wo es kein UN-Mandat gab?
Selten. Also manchen Fällen hat Deutschland widerstanden, zum Beispiel dem Irakkrieg 2003, wo die USA massiven Druck gemacht haben, dass sich Deutschland beteiligt. Aber der damalige Kanzler Gerhard Schröder hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Mhm. Nicht nur, weil es völkerrechtswidrig war, sondern auch, weil es sozusagen politisch kein durchdachtes Konzept war. Der Satz des deutschen Außenministers, den vielleicht manche noch im Ohr haben, Joschka Fischer, I'm not convinced. Also ich bin nicht davon überzeugt. Das war sozusagen der Grund, dann nicht mitzumachen. Aber es gab auch einen Fall, wo Deutschland trotz mangelnder völkerrechtlicher Grundlage mitgemacht hat. Das war im Kosovo 1999. Der Sicherheitsrat hat kein Mandat gegeben. Die Russen und die Chinesen haben ein Veto eingelegt. Das heißt, man hätte das nicht machen dürfen. Aber Deutschland, auch eine rot-grüne Bundesregierung, hat gesagt, in der Abwägung machen wir das trotzdem. Und dann hat man irgendeine völkerrechtliche Krücke gefunden, die aber Völkerrechtler nicht überzeugt und mich auch nicht. Also man hat sich im Prinzip an einem völkerrechtswidrigen Krieg beteiligt. Und das bekommt man auch von den Russen etwa ständig um die Ohren gehauen. Die sagen, ihr macht das doch auch. Und man muss leider sagen, ja, das stimmt, wir haben es auch gemacht.
Es gibt Ein Bezug auf die UN-Karte, den ich auch sehr interessant fand. Und zwar gibt es einen Absatz sozusagen, dass es auch die Legitimation gibt für jetzt militärischen Eingriff zur Sicherung des Weltfriedens. Was ist damit gemeint?
Also das ist die zentrale Aufgabe, Wahrung der internationalen Sicherheit und des Weltfriedens. Mhm. Wenn das ist sozusagen die Charta-Terminologie. Und mhm. Die Charta wurde 1945 nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges gegründet, wo man ein Instrument gewissermaßen der Staatengemeinschaft schaffen wollte und auch geschaffen hat, dass Staaten nicht darauf angewiesen sind, dass sie sich nur selbst verteidigen, sondern dass sie auch sich darauf verlassen können, dass sozusagen im Rahmen eines kollektiven Sicherheitssystems Staaten einem helfen, wenn der Frieden bedroht oder gebrochen wird. Das ist sozusagen die Philosophie, die dabei bestand. Die Krux bei den Vereinten Nationen ist nur, dass die Konstruktion so angelegt ist, dass der Sicherheitsrat darüber entscheidet und dass in diesem Sicherheitsrat 5 Staaten ein Vetorecht haben und darunter Großbritannien, Frankreich, USA, China und Russland, Staaten, die manchmal sehr finstere Motive haben sozusagen. Jetzt etwa Russland, die würden natürlich nie zustimmen, dass man sie selber verurteilt für das Handeln in der Ukraine. Und genauso würden die USA nie zustimmen, dass man sie verurteilt für die Aggression im Irak. Das heißt, das ist so ein bisschen so, als wenn man mit den Fröschen darüber diskutiert, den Gartenteich trocken zu legen. Mhm. Die wird auch davon nicht begeistert. Und das ist die große Krux der Vereinten Nationen. Mhm. Aber so ist eben die Charta angelegt, weil wenn das nicht so wäre, dann würden die großen Mächte nicht mitmachen. Das heißt, dieses Vetorecht ist überholt und antiquiert. Und es sind auch nicht mehr die Mächte im Sicherheitsrat, die heute wirklich internationale Politik gestalten. Indien zum Beispiel ist nicht drin, Japan ist nicht drin, Brasilien ist nicht drin, ein paar andere mehr. Also es ist eine wackelige Konstruktion, aber wir haben, glaube ich, nichts Besseres, weil die Alternative wäre, das komplett nur den einzelnen Staaten immer zu überlassen, wann sie militärisch eingreifen. Und das wäre, glaube ich, noch schlechter. Und immerhin gibt es eine Diskussion darüber, wenn ein Staat einen anderen überfällt im Sicherheitsrat. Das wird nicht immer dazu führen, dass man das auch dann verhindert oder das gestoppt wird. Aber es ist auch nicht so, dass die Staaten können und machen, was sie wollen, ohne dass jemand dagegen protestiert. Also immerhin gibt es diese Konstruktion, die das dann beklagt. Und das ist zu wenig, ja. Aber es ist auch nicht ganz wenig, wenn wir das nüchtern uns anschauen.
Ja, weil das ist auch eine Frage, die ich hatte auf in der Vorbereitung jetzt, glaube ich, gestern. Also hat der wissenschaftliche Dienst sich zu den Angriffen der USA auf Venezuela geäußert und hat die sozusagen als völkerrechtswidrig deklariert. Es gibt eine lange Liste von Interventionen, die sozusagen, ja, Sie haben jetzt Russland genannt, die USA genauso. Für mich als Laie der Sicherheitspolitik stellt sich dann schon mal die Frage, also wozu gibt es dieses ja doch sehr glamourös dargestellte oder hochgehobene Instrument, diese Vereinigung, wenn wir doch Jahrzehnte beobachten können, in dann doch, wenn es dann notwendig erscheint einem Land, wenn die Machtinteressen so sind, dass es dann doch im Prinzip einfach das Gesetz des Stärkeren gilt und dann andere Länder angegriffen werden, Regime-Chains finden statt, alles, obwohl während wir die UN haben, wir sitzen hier gerade in der Ausstellung, da geht es um Gaza. Das heißt also, vor unseren Augen findet massenhaftes Sterben, Töten und Morden statt. Und alles mit der UN oder so. Und können Sie sozusagen Menschen wie mich jetzt oder andere verstehen, sich dann die Frage stellen, wozu haben wir dieses Instrument eigentlich?
Ich kann sie nicht nur verstehen, sondern ich sehe das auch so. Ja, das muss man beklagen. Aber immerhin ist es ja so, wir haben diese Regeln und man kann die Missachtung der Regeln anprangern. Und zum Beispiel Venezuela, der deutsche Bundeskanzler, hat sich ja schwer getan, das zu verurteilen, weil er sagte, das ist kompliziert. Ich würde sagen, das ist gar nicht kompliziert. Das ist ein klarer Völkerrechtsbruch, den man auch benennen kann. Das ist so, ne? Aber wenn Sie das mal einmal umdrehen, Sie würden auch nicht sagen, weil es noch Morde gibt in Deutschland, brauchen wir kein Gesetz mehr gegen Morde. Insofern, die Regeln sind schon in Ordnung. Das Problem ist, dass sie eben nicht immer angewendet werden. Und das ist dann auch die Nichtvergleichbarkeit zu dem Beispiel Morde. In Deutschland kann man sich darauf verlassen, wenn man einen Mord begeht, dass man dafür belangt wird. Vielleicht entwischen ein paar oder so, aber grundsätzlich wird man belangt. Es gibt eine Justiz, die einen festnimmt, dann eine Gerichtsbarkeit, die einen verurteilt. Das ist in der internationalen Politik eben nicht so. Macht und Recht, das sind schwierige Kategorien in der internationalen Politik. Der deutsche Kanzler Gerhard Schröder hat immer gesagt, die Weltpolitik ist kein Amtsgericht. Und das stimmt leider. Ich würde mir wünschen, sie wäre ein bisschen mehr ein Amtsgericht. Aber sie ist einfach kein Amtsgericht. Die großen Mächte für die gelten andere Regeln, jedenfalls beanspruchen sie andere Regeln und man kann das immer nur beklagen. Aber was ist die Alternative? Mhm. Gar keine Regelung mehr, das wäre, glaube ich, noch schlechter. Mhm. Insofern müssen wir uns bemühen, dass wir zu denjenigen gehören, die Völkerrecht einhalten und Völkerrecht stärken und nicht zu denen, die das weiter einreißen.
Mhm. Vielleicht noch kurz eine Wissensfrage. Gäbe es denn überhaupt Strukturen und Möglichkeiten, dass sich die Struktur des Sicherheitsrats ändert? Also was müsste passieren, dass zum Beispiel Indien da mit drin sitzt oder andere Länder? Geht es?
Theoretisch geht das, aber es geht nur, man hat ein sogenanntes Doppelquorum. Klingt etwas kompliziert, ich versuche es einfach zu sagen. Man braucht eine Mehrheit der derzeit 193 Mitgliedstaaten in der Generalversammlung, um die Charta der Vereinten Nationen zu ändern. Die würde man bekommen. Mhm. Der große Teil der Weltgemeinschaft will einen anderen Sicherheitsrat. Das ist also nicht das Problem. Aber das zweite Doppelquorum, was in der Charta steht, ist, dass alle sogenannten Permanent Five, also alle 5 ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat dieser Charta-Änderung zustimmen müssen. Mhm. Und diese Formel, die ist bisher noch nicht gefunden worden, weil entweder Russland oder China oder die USA gegen jeden Vorschlag ein Veto eingelegt haben. Und insofern würde ich sagen, ist die UNO-Charta faktisch in Stein gemeißelt und wir müssen mit der leben, wie sie derzeit besteht. Und ich bin froh, wenn die UNO überhaupt noch überlebt, wenn Sie sich mal anschauen, was aus Washington passiert in den vergangenen Jahren. Die zahlen keine Beiträge mehr für die UNO. Die haben 60 Verträge gekündigt, die mit der UNO zu tun haben. Also die wollen faktisch aussteigen aus der Veranstaltung. Mhm. Und ich glaube, im Moment ist keine große Reformstimmung, sondern wir müssen versuchen, das Bestehende zu halten. Und irgendwann in besseren Zeiten kann man auch mal wieder über Reformen reden. Aber das geht nur, wenn alle zustimmen. So ist es.
Ein zentrales Thema ist, wir haben gerade im Vorgespräch schon mal, habe ich sozusagen gesagt, es ist ja ein Buch über den Ukraine-Konflikt. Stimmt aber eigentlich nicht so. Es geht um Sicherheitspolitik. Aber es ist schon ein Thema, es ist auch ein Thema, was die Menschen beschäftigt. Also wir haben medial, geht es um Kriegstüchtigkeit, es geht um Bundeswehr, es geht um Wehrpflicht, es geht um, auf Kinderkanälen wird Werbung für Taurus gemacht. Also das ist das zentrale Thema. Und natürlich beschreiben Sie es auch in Ihrem Buch und wir haben auch gerade schon gehört, dass Sie sich dazu schon öfter geäußert haben. Vielleicht ganz kurz nochmal, was ist der aktuelle Stand eigentlich in dem Ukraine-Konflikt? Wo steht die beteiligten Länder da gerade?
Also wir haben nach 4 Jahren Krieg eine Situation, wo Russland mit sehr, sehr brutalem militärischen Vorgehen langsam in die Vorderhand gerät und Schritt für Schritt militärisch voranschreitet und gewissermaßen territoriale Gewinne macht, aber die Ukraine militärisch massiv dagegen hält und vom Westen weiterhin massiv mit milliardenschweren Waffenlieferungen unterstützt wird. Mhm. Aber der Ukraine gehen nicht nur die finanziellen Möglichkeiten langsam aus, weil die Unterstützung auch bröckelt im Westen. Die USA etwa haben gesagt, wir zahlen nicht mehr. Das ist ein europäisches Problem. Wenn ihr Waffen wollt, dann könnt ihr sie kaufen bei uns. Und die Europäer müssen das also bezahlen. Das wird sich nicht mehr lange durchhalten lassen. Und ich glaube, es wird sich auch nicht mehr lange durchhalten lassen, die Kampfkraft der Ukraine, weil der Ukraine die Soldaten ausgehen. Es haben Hunderttausende inzwischen desertiert. Allein in der Europäischen Union gibt es 600.000-700.000 junge ukrainische Männer, die eigentlich kämpfen könnten. Ich bin froh, dass sie nicht kämpfen, sondern hier sind. Aber das heißt, das Ganze wird sich, glaube ich, nicht mehr ganz lange durchhalten. Und gleichzeitig haben wir politische Bewegung durch den Regierungswechsel in den USA, wie eigentlich seit langem nicht. Die USA sind der Meinung, dass man nur zu einer Regelung im Ukraine kommt, wenn die Interessen sowohl Russlands als auch der Ukraine Berücksichtigung finden. Also einen klassischen Kompromiss braucht. Und der Kompromiss ist auch im Prinzip schon ausbuchstabiert. Der ist, glaube ich, nicht so kompliziert zu finden. Den gibt es schon, aber er ist noch nicht mehrheitsfähig, weil die Ukraine im Moment noch nicht zustimmt. Und die Europäer sagen, solange die Ukraine nicht zustimmt, stimmen wir auch nicht zu. Und deswegen gehen die Kämpfe weiter. Und es sterben jeden Tag tausende Menschen. Die ganze Sache radikalisiert sich immer mehr. Und wir haben im Prinzip nur noch schlechte Optionen jetzt. Und wir müssen versuchen, die beste der schlechten Optionen jetzt zu machen. Und das geht nur, wenn man Kompromisse macht.
Das ist auch ein zentraler Teil Ihres Buches, den ich interessant fand. Gibt es eigentlich irgendeine Ziffer? Weiß man, wie viele Menschen gestorben sind jetzt mittlerweile? Kann man das
also
irgendwie
da gibt schätzen? Es sehr unterschiedliche Zählungen, Schätzungen. Die Faktenbasis ist da dünn. Mhm. Viel Propaganda auf beiden Seiten. Zelensky hat gerade die Tage noch verlautbart, es sind ungefähr 70.000 Soldaten gestorben der Ukraine. Ich halte das für deutlich zu niedrig. Mhm. Die seriösen Schätzungen, die ich sehe, sind, dass ungefähr 1 Million tote Soldaten insgesamt sind.
Auf beiden Seiten?
Nee, insgesamt. Ja. Also wahrscheinlich Pi mal Daumen 600.000 russische tote Soldaten, 400.000 ukrainische und nochmal doppelt oder dreifache Zahl an Schwerverwundeten. Also wir haben Millionen Tote und Schwerverwundete in diesem Krieg. Interessanterweise vergleichsweise wenige Zivilisten. Das gehört auch zur Wahrheit. Wir haben ja so medial vermittelt immer das Bild, dass Russland die ganze Ukraine plattgebombt hat. Das stimmt so nicht. Mhm. Russland macht relativ gezielte Angriffe auf Energieinfrastruktur. Das ist schlimm genug, und auf militärische Infrastruktur. Und die toten Zivilisten, die Vereinten Nationen, ist auch eine Aufgabe, die die machen, zählen diese toten Zivilisten relativ genau. Und das sind ungefähr jetzt in diesen 4 Jahren auf ukrainischer Seite ungefähr 20.000 Menschen. Das ist, jeder ist einer zu viel. Mhm. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen, aber es sind nicht Hunderttausende Tote wie in anderen Konflikten. Etwa im Sudan-Konflikt haben wir fast 700.000 Tote zu beklagen. Also es ist ein schwerwiegender Konflikt, aber die Hauptopferzahl ist im Moment noch auf Seiten der Soldaten in der Ukraine und auf russischer Seite.
Mhm. Jetzt hatten wir hier auch schon hochrangige Militärs sitzen, die frühzeitig gesagt haben, dass dieser Krieg, umso länger er geht, umso mehr Opfer fordert er. Das weiß ein Grundschüler. Und es wird die Lage nicht verbessern für die Ukraine. Sie haben sich frühzeitig auch für eine, wie soll man sagen, vielleicht einen realistischen Ansatz eingesetzt. Jetzt zählen Sie ja auch auf, wie lange jetzt eigentlich schon die Zeit vergangen ist, wie schlimm die Opferzahlen sind. Wenn ich Sie richtig verstehe, vielleicht wissen Sie mehr dazu, hat also dieses lange Unterstützen durch Waffen, durch Geld der Ukraine faktisch nicht geholfen, oder doch?
So ist es. Ich glaube, mit unserer politischen Strategie haben wir die Ukraine verheizt. Ich sage das so deutlich, und ich habe das im Übrigen auch schon 2022 öffentlich gesagt, bin dafür massiv kritisiert worden, manchmal sogar einen Kopf kürzer gemacht worden. Aber ich glaube, das war die richtige Analyse. Die Kompromisse, die eigentlich 2022 schon absehbar waren, da werden wir am Ende auch landen. Und das ist erstens ein Verzicht der Ukraine auf eine Mitgliedschaft der NATO. Mhm. In meiner Analyse, und da bin ich in der Minderheitenposition, das sehen fast alle in Deutschland und Europa noch anders. In meiner Analyse war die NATO-Erweiterung und das Angebot der NATO an die Ukraine, Mitglied zu werden, war der Grund für Russland, das nicht zuzulassen. Das heißt, es war ein provozierter Krieg vom Westen. Und wenn man diese Option frühzeitig vom Tisch genommen hätte, dann wäre schon viel gewonnen gewesen. Und im Laufe der Zeit haben sich wahrscheinlich die russischen Kriegsziele ausgedehnt. Also es geht jetzt auch um territoriale Fragen. Ich glaube nicht, dass die Krim wieder ukrainisch wird. Ich glaube auch nicht, dass der Donbass in absehbarer Zeit wieder ukrainisch wird. Und dann haben wir schon 3 Punkte, also Donbass, Krim und NATO-Mitgliedschaft. Das waren die Kerninteressen Russlands. Und ich glaube, zu dieser Lösung wird man kommen eines Tages. Und die Frage ist alleine, wie viele Opfer braucht es noch, damit diese Lösung kompromissfähig ist? Und das ist ja genau das, was die Amerikaner auch schon im Prinzip mit den Russen ausgehandelt haben in Anchorage im August vergangenen Jahres. Und die Europäer wollen das noch nicht. Sie spucken gewissermaßen in die Suppe dieser Verhandlungen, weil sie sagen, es ist noch was Besseres für die Ukraine rauszuholen. Und unsere Haltung orientierte sich jetzt seit 4 Jahren an der sogenannten ukrainischen Friedensformel. Die im Prinzip sagte, es kann erst dann Frieden geben, wenn der letzte russische Soldat aus der Ukraine abgezogen ist, wenn Russland Entschädigungen geleistet hat und wenn Putin in Den Haag sitzt als Kriegsverbrecher. Und das sind alles sehr sympathische Ziele. Und wenn ich einen Wunschstab hätte, dann würde ich mir auch genau das wünschen. Aber das sind eben sehr unrealistische Ziele. Und ich glaube, es ist keine kluge Politik, sich für unrealistische Ziele zu verkämpfen und dafür hohe Opferzahlen in Kauf zu nehmen, sondern jetzt, spätestens jetzt, eigentlich schon vor 2 oder 3 Jahren, wäre die Zeit für eine realpolitische Frontbegradigung gekommen, die man aber im Westen nach wie vor nicht will, weil man sich ukrainische Maximalpositionen zu eigen macht. Mhm. Und das ist das ganze Dilemma dieses Krieges. Wir werden am Ende eine Lösung bekommen, davon bin ich fest überzeugt, die man schon vor 3 oder fast 4 Jahren hätte haben können.
Mhm. Jetzt gibt's ja diesen Satz, in der Politik geschieht nichts zufällig. Und wenn ich richtig informiert bin, gab es auch schon die Möglichkeit, frühzeitig, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, für einen Friedensvertrag oder für irgendein Abkommen, und Boris Johnson mein Kenntnisstand hat dem nicht zugestimmt. Was, wenn es jetzt kein Fehlversagen ist, wovon ich immer nicht ausgehe, ich denke mir, die Leute handeln ja bewusst und haben ja auch super gute Berater im Hintergrund. Wer hat jetzt eigentlich profitiert davon, dass eine Lösung, die sozusagen offensichtlich ist und die sowieso kommen muss, dass die so vertagt wurde oder verjährt wurde, also so nach hinten versetzt wurde?
Also sie spielen an auf die sogenannten Istanbul-Verhandlungen im Jahr 2022, wo tatsächlich es schon weitgehende sozusagen Gespräche gab über Lösungsmodelle und ob jetzt Boris Johnson, der damals britischer Premierminister war, das verhindert hat oder nicht, das weiß ich nicht. Er hat jedenfalls öffentlich erklärt, dass er der Ukraine rät, dem nicht zuzustimmen. Aber welchen Einfluss er tatsächlich hatte, weiß ich nicht. Jedenfalls gab es diese Gespräche, die sind gut dokumentiert und es gibt auch Dokumente, die eben Aufschluss darüber geben, was da vereinbart wurde. Und da sind genau die Punkte vereinbart worden, die wir da gerade genannt haben. Also keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, territoriale Veränderungen, eine neutrale Ukraine. Und neutral heißt nicht schutzlos, sondern eine Formel von einer bewaffneten Neutralität hat da die Runde gemacht. Und da waren viele Details sicherlich noch strittig. Also es war kein fertig ausgehandeltes Abkommen, aber es war doch das, was man, glaube ich, auch jetzt erreichen will. Und wer das dann am Ende verhindert hat, ich glaube, die Einschätzung in der Ukraine, und die wurde befeuert von wichtigen westlichen Staaten und damals auch den USA unter Joe Biden, die das genauso gesehen haben, war, lass uns doch dagegen halten. Wir werden es schaffen, die Russen in die Knie zu zwingen. Und dann werden sie eine Niederlage erleiden. Wir werden als die Stärkeren da rausgehen und die Russen müssen dieses ganze Vorhaben abblasen sozusagen. Das war die Einschätzung. Und mit immer mehr Waffenlieferung und harten ökonomischen Sanktionen schaffen wir das, die Russen in die Knie zu zwingen. Mhm. Und ich habe immer zu denen gehört, die davor gewarnt haben, vor diesem Ansatz. Ich habe gesagt, das wird so nicht gelingen, weil es für Russland in dieser Frage um sehr vitale Interessen geht. Die werden nicht einlenken. Das Einzige, was sie zum Einlenken bewegen wird, ist ein politischer Interessenausgleich, wo man auch ein Stück weit russische Interessen berücksichtigt. Und das wurde immer missverstanden von vielen, die sagten, ah, Favik und andere wollen, dass die Ukraine aufgibt oder werfen der Ukraine den Russen zum Fraß vor. Und wenn wir das machen, dann ziehen die Russen weiter ins Baltikum und stehen übermorgen am Brandenburger Tor. Mit solchen Argumenten musste man sich dann auseinandersetzen. Aber ich glaube, das war das völlig falsche Lagebild. Ich glaube, es gibt Grund zur Aussage, dass man sagen kann, die Russen haben in der Ukraine begrenzte Interessen. Sie wollten verhindern, dass die Ukraine ein sozusagen Staat wird, der Aufmarschgebiet für westliches und amerikanisches Militär wird. Und sie wollten in dem Sinne auch die Existenz der Ukraine nicht vernichten, wie wir das immer lesen. Ich mag mich irren, aber es ist nicht meine Analyse, sondern die russischen Interessen waren eben genau das zu verhindern, was wir gerade diskutiert haben. Und man hat sich bewusst entschieden und nicht aus Zufall, sondern bewusst entschieden, das verhindern wir. Das lassen wir nicht zu. Und damit hat man, glaube ich, Schiffbruch erlitten und das zeigt sich jetzt immer deutlicher. Und wenn nicht noch irgendwie ein Wunder passiert militärisch, dann werden die Russen nicht einknicken und die werden ihre Ziele erreichen. Und ich finde, wir müssen in Verhandlungen versuchen, dass das nicht als Erfolg für Russland gilt. Ich möchte auch nicht, dass das Schule macht, dass man andere Länder überfallen kann und damit durchkommt. Aber ich möchte schon, dass man eine neue Basis findet für einen Interessenausgleich. Und das kann man, glaube ich, auch erreichen in der Ukraine-Frage. Mhm. Und im Moment rennen wir blind in einen aussichtslosen Krieg, der ohne ein realistisches Ende quasi beschrieben wird von den Europäern und auch von Deutschland nicht. Die einzigen, die konstruktive Vorschläge machen, sind leider die Amerikaner. Und die haben aber einen Präsidenten mit Donald Trump, der, muss das sagen, so durchgedreht ist in vielen anderen Fragen, dass man bei ihm auch nie genau weiß, wie das weitergeht. Und das ist ein schweres Versäumnis der Europäer, dass sie keinen eigenen Friedensplan entwickelt haben, der realistisch ist, sondern sich auf so einen unberechenbaren Typen wie Donald Trump verlassen und verlassen müssen. Mhm.
Der übrigens im Wahlkampf gesagt hat, er würde den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Das will ich immer wieder erwähnen. Ja. Damit wurde groß Werbung gemacht. Ja. Wenn ich jetzt kein Fehlverhalten vermuten würde, sondern Absicht in den Dingen, die passieren, würde ich mir denken, na ja, ein Abnutzungskrieg, bei dem Russland hunderttausende Soldaten verliert, ist ja auch nicht das Schlechteste. Ich bin jetzt zynisch, wenn ich Russland schwächen möchte, wenn ich merke, ja, also ein Gewinnen in dem Sinne militärisch gibt's nicht. Das wurde ja früh benannt. Wie soll das aussehen? Was ist die zweitbeste Lösung? Wir verlängern den Krieg so lange auf Kosten aber auch ukrainisches Lebens, um den Russen Schaden zuzufügen. Ist das so weit weg als strategische Idee?
Nein, ich glaube leider nicht. Es wird ja inzwischen auch deutlich gesagt. Mhm. Herr Kiesewetter zum Beispiel, also Roderich Kiesewetter, der CDU-Außenpolitiker, sagt genau das. Die Ukraine ist unsere erste Verteidigungslinie. Und wenn wir die Ukraine nicht stärken, dann steht der Russe morgen bei uns sozusagen. Das ist die zynische Sichtweise auf diesen Krieg. Und man kann das so formulieren, man kann es aber auch als Verheizen der Ukraine formulieren. Und so habe ich es immer verstanden. Wir sehen die Ukraine tatsächlich als unser Bollwerk gegen Russland. Aber viel klüger wäre es, den Versuch zu machen. Und ich glaube, der kann auch gelingen, einen Interessenausgleich mit Russland zu finden, der irgendwie die Lage stabilisiert. Aber wir leben natürlich, wie immer das ausgehen mag, in einer extrem schlechten sicherheitspolitischen Welt. Das Vertrauen ist weg. Da gibt's nichts zu beschönigen. Ich bin aber dafür, dass wir alles dafür tun, dass der Krieg in der Ukraine nicht in einen Krieg um die Ukraine eskaliert, weil da kann niemand was gewinnen. Und die Vorstellung, dass man einen Krieg mit Russland führen kann und da irgendeiner als Gewinner hervorgeht. Ich glaube, da muss man deutlich darauf hinweisen, dass das ein massiver Irrweg wäre, der uns alle viel kosten würde.
Und Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, das wusste ich auch nicht, dieser Vorwurf, die Ukraine wäre wehrlos, ist ja deshalb auch nicht gerechtfertigt, ist nur ein Punkt, weil die Ukraine hätte eine sehr, sehr große Armee für den europäischen Vergleich. Ist das nicht so?
Also das ist jetzt Teil der Gespräche, die zwischen Washington und den USA geführt worden sind. Da ist nicht alles öffentlich, aber das, was öffentlich geworden ist, ist, dass der Ukraine eine Größe ihrer Streitkräfte zugesichert wurde, die bei 600.000 liegt. Und damit wäre sie in der Tat nach der türkischen Armee die zweitgrößte Armee Europas. Also man kann nicht sagen, dass das dann irgendwie eine schutzlose Ukraine wäre, sondern ich glaube, das haben die Russen akzeptiert inzwischen, dass die Ukraine sich verteidigen muss, aber eben auf der Basis, dass sie nicht NATO-Mitglied wird und dass sie territorial verändert ist. Und im Detail ist man eben noch nicht so weit, dass man da eine Lösung hätte, die alle akzeptieren.
Ich habe noch einen Kernpunkt, den haben Sie auch schon angerissen, der auch in Ihrem Buch immer wieder vorkommt. Also Russlands imperiale Bestrebungen, die Gefahr, die davon ausgeht. Der Politikwissenschaftler John Mearsheimer hat 2022 gesagt, ich kann es nur paraphrasieren, ja, es wird immer wieder gesagt, imperiale Ambitionen, seiner Meinung nach gibt's da keine Basis dafür, keine faktische Basis, die er sieht. Auch mit diesem, was uns ja auch immer wieder suggeriert wird, ja, erst kommt die Ukraine und dann kommt das Nächste. Er sieht keine imperialen Bestrebungen. Wie können Sie diesen Widerspruch auflösen? Sind es einfach zwei verschiedene Sichtweisen oder kann man das auflösen?
Also ich bin relativ nah bei John Mearsheimer, der ja so einer der großen Vertreter in den USA der realistischen Schule der internationalen Politik ist. Ich bin auch ein Anhänger dieser Theorieschule und ich bin nicht ganz damit einverstanden. Ich glaube, man kann schon sagen, dass Russland imperiale Gelüste gewissermaßen hat, aber in dem Sinne, dass Russland wie jede Großmacht sein eigenes Umfeld gewissermaßen als seinen Vorhof betrachtet. Und das kann man unangenehm finden. Ich finde es auch unangenehm. Mir wäre viel lieber, dass das nicht so wäre, aber das ist nun mal so bei Großmächten. Man stelle sich etwa mal vor, China würde versuchen, Mexiko als Partner für ein Militärbündnis zu gewinnen und würde eine bilaterale Militärallianz zwischen Mexiko und China machen mit Militärstützpunkten in Mexiko und so weiter. Ich gebe Ihnen Brief und Siegel darauf, dass die Amerikaner genauso reagieren würden auf diese Bestrebungen wie Russland auf das Angebot der Ukraine, NATO-Mitglied zu werden, reagieren würde. Und insofern sind große Mächte immer ein Stück weit imperial. Das muss man beklagen und auch kritisieren und versuchen, bestmöglich einzugrenzen. Aber es ist eben so. Und wir haben Russland in dem Sinne falsch behandelt. Wir wussten, jedenfalls wusste ich es, und ich bin ja nicht schlauer jetzt als andere im Kanzleramt oder sonst wo, ich wusste, dass wir mit diesem Angebot an die Ukraine, NATO-Mitglied zu werden, eine russische rote Linie, und zwar die tiefst roteste der roten Linien, überschreiten. Und dass das zu nichts Guten führt. Aber man wollte das nicht wahrhaben, weil man dachte, wir sind doch die Guten. es kann doch niemand dagegen was haben, wenn sich ein Bündnis von Demokratien ausdehnt. Wir bedrohen doch auch niemanden. Was kann man denn dagegen haben und so weiter? Das war eine naive Sicht auf internationale Politik, die sich jetzt sehr, sehr bitter rächt.
Mhm. Und mir fiel in der Vorbereitung immer wieder ein Satz ein des US-amerikanischen Geostrategen George Friedman von Stratfor. Das ist ein berühmter Think Tank. Weil also hier in Deutschland, wenn man die Mainstream-Medien konsumiert, ist sozusagen Russland, das Feindbild ist immer gesetzt. Ich sage ja auch nicht, dass keine Gefahr davon ausgeht und meine persönliche Meinung ist sowieso irrelevant, aber mir fällt dann schon auf, wenn überhöht und permanent Feindbilder konstruiert werden, denke ich mir, wozu eigentlich? Und der hat 2005 gesagt, dass ein US-amerikanisches Grundinteresse ist, die Kooperation zwischen Deutschland und Russland zu verhindern, weil er meinte, russische Rohstoffe und deutsche Technologie und Know-how, die zusammen sind eigentlich bedrohlich für geopolitische und Machtinteressen der Amerikaner. Glauben Sie, für mich wirkt das schlüssig, glauben Sie, dass diese Grundidee, dieses Interesse weiterhin Teil der Sicherheitspolitik auch der Amerikaner und vielleicht auch damit auch der NATO und damit vielleicht auch unsere ist?
Ja, das ist das schmutzige geopolitische Spiel, was eine Rolle spielt. Das ist aber nur eine Ebene sozusagen des Spiels. Und ich glaube, in den USA, diese Strömung gibt es immer noch und die ist nicht verschwunden aus den Beraterstäben und so weiter. Aber bei Donald Trump und seinem engen Umfeld, also J.D. Vance und Rubio und andere, ist diese Vorstellung nicht das Zentrale, sondern die haben eher die Vorstellung, wir müssen uns auf unsere eigene Hemisphäre konzentrieren. Und der nächste große Knall wird nicht mit Russland passieren, weil das ist ein beherrschbares Problem, sondern wird mit China passieren. Das heißt, man sieht nicht so sehr dieses Problem und deswegen investiert man auch nicht mehr so viel in diese Frage, sondern man rüstet sich zu einer militärischen Auseinandersetzung mit China. Und das ist genauso schlimm oder noch schlimmer, weil es gefährlicher ist. Aber die Strömung, die Sie skizziert haben, die ist sehr relevant bei den Realisten in den USA. Und das war, glaube ich, auch ein Teil der Motivation bei der Ausdehnung der NATO 2008 und auch bei der Vorstellung von Joe Biden bei seiner Politik. Aber Trump denkt anders. Insofern gibt es da unterschiedliche Strömungen in der amerikanischen Außenpolitik.
Ich weiß nicht, ob das noch Sicherheitspolitik ist, aber wenn ich mich richtig erinnere, ging es auch darum, dass Trump irgendwann Deals gemacht hat, um in der Ukraine, oder ich weiß nicht genau wo in der Ukraine, da ging es auch um Rohstoffe, um Erden. Ist das nicht auch Teil dieses Konflikts, dass sich, keine Ahnung, Länder Interessen an Rohstoffen haben, was ja üblich ist, und die versuchen aus der Ukraine zu holen?
Ja, das spielt auch eine Rolle. Und ich meine, gerade der Donbass ist sehr rohstoffreich und auch reich mit seltenen Erden, die alle brauchen, um ihre Industrie weiterzuentwickeln. Und das spielt ganz gewiss auch eine Rolle. Aber ich glaube, es ist kein klassischer Konflikt um Raum wegen Rohstoffen. Russland ist das größte Land der Erde und hat sozusagen ein unendliches Reichtum von Bodenschätzen. Und ich glaube, es würde nicht für diese Frage einen so schweren Krieg führen, der auch Russland extrem viel kostet. Es ist ja nicht so, dass Russland gut aus diesem Krieg wieder rausgeht. Also Russland wird diesen Krieg auch, wenn nicht verlieren, dann doch massiv Schaden und geschwächt aus diesem Krieg hervorgehen. Aber ich glaube, das zentrale Motiv für Russland war, ein sozusagen Staat an seinen Grenzen zu verhindern, der Aufmarschgebiet für amerikanisches Militär wird. Und deswegen sind sie gewissermaßen all in gegangen. Und Russland hat ja im Übrigen auch versucht, in Verhandlungen genau das abzuwenden. Noch vor Kriegsbeginn im Dezember 2021 hat Russland sehr weitgehende Vorschläge für die Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur vorgelegt. Die sind alle öffentlich einsehbar. Und die NATO und die Amerikaner haben darauf reagiert mit dem Satz, das haben sie nicht so gesagt, aber die Philosophie war das Richtige: We cannot compromise on principles. Also wir können über Grundprinzipien keine Kompromisse machen. Und Grundprinzip war zum Beispiel die freie Bündniswahl. Also man hat diese Basisprinzipien verabsolutiert. Mit einem wertegeladenen Ansatz ist daran gegangen, ohne zu verstehen, wie fundamental russische Sicherheitsinteressen dadurch berührt sind. Also das ist ein Krieg mit langer Vorgeschichte und mit Versäumnissen auf allen Seiten. Ich nenne das immer, lass uns doch unterscheiden zwischen Schuld und Verantwortung. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz guter Maßstab. Ja. Schuld an diesem Krieg hat Russland und ich beschönige da überhaupt gar nichts. Das ist ein verbrecherischer Angriffskrieg, der nicht akzeptabel ist, gegen den man sich auch wehren muss. Aber das heißt nicht, dass sozusagen Verantwortung dafür nicht auch bei anderen zu suchen ist. Und Verantwortung, glaube ich, liegt auch im Westen durch eine falsche Politik, die Russland unnötig provoziert hat.
Mhm. Und dazu passt auch was mich interessiert, was ich in Ihrem Buch nicht, also vermisst habe. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe in Ihrem Buch das Wort Maidan nicht gefunden. Hm. Obwohl ich den Eindruck hatte, als ich in der Zeit auch viel gelesen hatte, dass der Maidan, die Proteste auf dem Maidan, essentieller Teil dieses Konflikts waren.
Das stimmt, aber es ist tatsächlich wirklich kein Buch im engeren Sinne über den Ukraine-Krieg, mhm, sondern um die sicherheitspolitische Konstellation. Und ich habe ein Kapitel zur Ukraine da drin, aber der Maidan-Konflikt ist in der Tat kompliziert. Es wäre ein anderes Buch geworden, wenn man da eingeht. Wir haben ja im Prinzip zwei Betrachtungen für diesen Maidan-Vorfall. Das eine ist, die sagen, das ist vom Westen gesteuert sozusagen, ein quasi den Versuch, einen Staatsstreich zu machen. Und die anderen sagen, das stimmt gar nicht, da gab es eine Demokratiebewegung in der Ukraine, die das so wollte. Und haben wir denn das Recht, das zu beeinflussen? Ich glaube, beides stimmt. Natürlich hatte der Westen Interesse daran, dass die damalige ukrainische Regierung geschwächt wird und gestürzt wird, weil die war russlandfreundlich und die Nachfolgeregierung war nicht mehr russlandfreundlich. Das spielt alles eine Rolle. Aber man kann es sich auch nicht so einfach machen. Man kann ein Land wie die Ukraine, 40 Millionen Einwohner, ein Riesenland, jetzt nicht irgendwie von außen steuern wie so eine Marionette. Das waren auch schon Prozesse, die in der Ukraine selber vorgegangen sind. Und im Übrigen gab es in der Ukraine natürlich auch immer eine relevante russische Minderheit. Also der Osten der Ukraine war eben sozusagen ein Teil der besondere Beziehung zu Russland hatte. Das ist eben aus der sozusagen Konkursmasse der Sowjetunion hervorgegangen. Und auch das gehört zur Realität. Und man hätte das alles geschickter spielen müssen. Und der Westen hat es nicht geschickt gespielt und hat das Problem vertieft, anstatt es sozusagen beherrschbar zu machen. Und das ist mein schwerer Vorwurf an die westliche Sicherheitspolitik.
Mhm. Wissen Sie eigentlich, ob die Zustimmung zu diesem Krieg auf russischer Seite bei der Bevölkerung hoch ist?
Also da Russland eine sozusagen gelenkte Demokratie, um das mal vorsichtig zu formulieren, ist, man könnte es auch deutlicher sagen, Russland ist ein autoritäres System geworden, sind natürlich Meinungsumfragen nicht so aussagekräftig, aber ich glaube, es gibt schon eine relativ große Unterstützung für diesen Krieg in der russischen Bevölkerung. Jedenfalls die Umfragen, die man noch als seriös bezeichnen kann, sagen das aus. Also es ist nicht so, dass dieser Krieg komplett unpopulär wäre in Russland, weil viele eben diese Analyse, dass der Westen Russland zu sehr auf die Pelle gerückt ist, sozusagen teilen. Aber ich glaube auch, dass inzwischen in Russland klar geworden ist, dass Russland auch diesen Krieg nicht gestärkt überstehen wird und da sehr, sehr viel Propaganda im Krieg ist. Und Russland ist auch auf dem Weg, wirklich eine sehr unangenehm durchmilitarisierte Gesellschaft zu werden. Ich will da nichts beschönigen. Die innenpolitische Entwicklung in Russland ist sehr, sehr besorgniserregend.
Mhm. Putin hat 2001 im Deutschen Bundestag eine Rede gehalten. Ich meine, Sie werden es kennen, er hat sie auf Deutsch gehalten. Und da nochmal deutlich gemacht, dass sozusagen Sicherheit in Europa mit Russland zu konstruieren ist, würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Was jetzt so rein rational betrachtet logisch ist. Angesichts der Lage aktuell, und das ist vielleicht auch ein bisschen so eine spekulative Frage, aber ich meine Frieden, also stark für den Frieden anstatt kriegstüchtig, Frieden ist für alle Menschen irgendwie ein Thema. Sehen Sie aufgrund auch dem, was wir alles besprochen haben gerade, gibt es realistisch gesehen überhaupt jetzt noch so die Möglichkeit, den Gedanken, nur die Idee, dass man zusammenkommt und sagt, okay, also wir brauchen eine Sicherheitspolitik, eine Architektur für Europa, die Russland mit einbezieht, oder ist das vorbei?
Also dauerhaft vorbei ist es nicht, aber ich glaube, für unsere Generation ist es nicht erreichbar. Mhm. Wir müssen uns jetzt auf Jahre einstellen, wo man eher sozusagen wieder in Kategorien von Abschreckung, Containment, gegenseitiger militärischer Stärke sozusagen denkt. Das ist, glaube ich, unvermeidbar. Dafür war der Einschnitt zu tief. Aber die Aufgabe ist jetzt, den Ukraine-Krieg zu beenden mit politischen Kompromissen. Und dann wird man eines Tages natürlich auch wieder darüber nachdenken müssen, wie man denn zu einem auskömmlichen Verhältnis mit Russland kommt. Und nehmen Sie mal den Beispiel der engen Sicherheitspolitik. Jetzt rüsten alle auf wie die Blöden. Mhm. Ich kann das nicht anders formulieren. Deutschland will 5% seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Wenn das so käme in wenigen Jahren, dann würde Deutschland fast die Hälfte seines Bundeshaushaltes für Militär ausgeben.
Unglaublich.
Also wir haben eine Rüstungsorgie sondergleichen. Und ich glaube nicht, und es spricht nichts dafür, dass man dadurch mehr Sicherheit gewinnen kann, sondern man wird eines Tages auch wieder über gewissermaßen die zweite Säule der Sicherheitspolitik, die das eng begleiten muss, nachdenken müssen. Militärische Stärke ja, aber auch Rüstungskontrolle, vertrauensbildende Maßnahmen, auch wieder Abrüstung, sozusagen gemeinsame Sicherheit. Das wird auch wieder eine Rolle spielen müssen. Aber in einem heißen Krieg ist nicht die Stunde für solche Überlegungen. Das heißt, die politische Aufgabe ist jetzt, den Krieg zu beenden und dann wieder diese Instrumente ins Spiel zu bringen, ohne die Sicherheitspolitik nicht stabil zu gestalten ist. Mit immer mehr Rüstung wird man keine Sicherheit erringen.
Und vielleicht ganz zum Schluss sagen Sie noch, was ist denn Ihre Vorstellung davon, diesen Krieg jetzt zu beenden? Wie sieht das aus? Wie wäre das rational möglich mit den Instrumenten, von denen Sie gesprochen haben? Sie haben ja gesagt, es kann nicht nur um Militär gehen, es gibt auch andere Instrumente. Wie sehe das praktisch aus, realistisch auch?
Ja, ich glaube, wir haben ja die zentralen Elemente gerade schon diskutiert. Das, was die Amerikaner vorgeschlagen haben, nämlich diese drei Dinge, Veränderung der territorialen Integrität der Ukraine, ganz bitter, nicht völkerrechtlich anerkennen im Übrigen, aber politisch als Ausgangslage nehmen, Verzicht auf NATO-Mitgliedschaft, das wäre schon viel. Und auf der Basis könnte man, glaube ich, einen Interessenausgleich hinbekommen, der die Lage stabilisiert. Und dann muss sozusagen Vertrauen wieder wachsen. Und dann muss in die Aufrüstung, die wir betreiben, irgendwann mal auch ein Stoppschild gelegt werden. Und das gilt auch für die russische Aufrüstung, die ja genauso real ist. Es ist ja nicht so, dass nur wir aufrüsten, sondern es rüsten ja beide sich gewissermaßen zu Tode. Und das kann man nicht einfach so laufen lassen. Wir haben zum Beispiel jetzt im Bereich der strategischen Nuklearwaffen den letzten Vertrag, den es noch gab, den sogenannten New Start-Vertrag. Der ist ausgelaufen, ohne dass wir noch irgendwas haben. Also wir haben eine völlig ungeregelte, ungehemmte Aufrüstung im Moment. Und das muss man dringend ändern. Und ich glaube, da gibt es auch Konzepte, die in der Schublade liegen, in den Planungsstäben von Ministerien, die man jetzt rausholen muss und dafür werben muss. Und um das auch noch zu sagen, das, was wir jetzt machen mit der Kriegstüchtigkeit, das ist der völlig falsche Ansatz in der Sicherheitspolitik. Ich glaube, wir sollten diesen Begriff der Kriegstüchtigkeit aus allen Dokumenten streichen und durch Verteidigungsfähigkeit ersetzen. In dem Sinne, stark für den Frieden. Ja, der Frieden fällt nicht vom Himmel und der wird einem auch nicht geschenkt und man muss was dafür tun. Aber Kriegstüchtigkeit ist der völlig falsche Weg. Und das hat auch noch viele andere Facetten. Wir haben sozusagen eine Vorstellung von Sicherheitspolitik, die man in diesem Begriff der Kriegstüchtigkeit bündeln kann, die im Prinzip die Philosophie hat, Angriff ist die beste Verteidigung. Mhm. Also man muss dem möglichen Gegner zuvorkommen und so weiter. Die NATO nennt das Multi-Domain Operations. Mein Buch gibt da viele Hinweise zu dieser Debatte. Und auch das ist ein Irrweg in der Sicherheitspolitik. Das ist der völlig falsche Ansatz. Wir müssen das Gegenteil machen. Wir müssen defensive Sicherheitspolitik machen. Die Lage dadurch stabilisieren, dass wir nicht so tun, als ob wir den Gegner jederzeit angreifen können. Und gar nicht dabei in den Blick haben, was denn ein potenzieller Gegner davon hält. Was würden Sie denn machen, wenn man etwa so einen Kriegstüchtigkeitsdiskurs hat? Es kann doch nur dazu führen, dass der Gegner das Gleiche macht und sich die Dinge immer mehr hochschaukeln. Das ist ein Irrweg. Wir müssen also umkehren in der Sicherheitspolitik und wieder zu einer stabilitätsorientierten Politik zurückfinden und nicht auf diese Kriegstüchtigkeitskarte setzen, die keine Probleme löst.
Also das ist für mich sowieso, ich bin ja Laie, aber es ist doch so offensichtlich, dass wenn ich mein Bedrohungspotenzial erhöhe, dass der andere das als Bedrohung wahrnimmt und sein Bedrohungspotenzial oder Abschreckungspotenzial, Defensivpotenzial auch erhöht. Es gibt ja kein Ende bei der Sache. Das versteht irgendwie ein Zehnjähriger.
Also es gab mal einen SPD-Vorsitzender, den keiner mehr kennt heute, glaube oder manche nicht mehr kennen, der hieß Franz Müntefering, der hatte immer gesagt, dafür reicht Grundschule Sauerland. Ja. So sehe ich das auch. Das ist keine besonders intellektuelle Erkenntnis, sondern einfach gesunder Menschenverstand, ist aber völlig aus dem Blick geraten. Kein Mensch redet mehr darüber, dass die Rüstung des einen auch die Bedrohung des anderen ist. Ich wundere mich ehrlich gesagt auch darüber.
Und vielleicht noch zum Schluss, es gäbe ja den Souverän dieses Landes, der auf die Straße geht oder mit Hilfe von Wahlen oder was auch immer sich kundtut und sagt, also ich möchte übrigens nicht die Hälfte des Bundeshaushalts in Rüstung stecken. Jetzt ist es aber wirklich nicht so, dass wir bundesweit Friedensdemos oder es müssen ja noch nicht mal Friedensdemos sein, es könnten ja nur sagen, nicht Aufrüstungsdemos, oder ich sehe jedenfalls keine zivile große Bewegung, die sagt, also ich möchte nicht 5% BIP Rüstung haben. Sehen Sie das auch so? Können Sie sich das erklären? Oder sind die Leute aufgrund des Bedrohungsszenarios, Russland könnte gleich in Berlin stehen, wir müssen den Krieg nach Russland tragen, sind die daher wirklich bereit und wählen Parteien, die offensichtlich sagen, ja, dann müssen wir halt 5% unseres BIPs in Rüstung investieren?
Das scheint so zu sein im Moment, wenn ich mir den Bundestag angucke. Und im Übrigen die AfD, die stärkste Partei ist im Moment, die sieht das ja nicht anders. Die hat zwar eine andere Vorstellung mit Blick auf Russland, aber die ist auch dafür, dass man so viel mehr Geld für Militär ausgibt.
Sie wollen auch 5%.
So ist es, ja, genau. Also die einzigen im politischen Spektrum sind die Linken und die BSW, die das anders sehen, aber die haben eben keine Mehrheit und auch nicht viel Zulauf. Die Linke im Moment mehr Zulauf als der BSW. Aber das heißt, es gibt schon politische Alternativen, die aber keine Mehrheit haben. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass der Diskurs in den Medien und in modernen Demokratien ist Politik ja immer medial vermittelt. Wenn wir 4 Jahre sozusagen in allen Talkshows, in allen Reaktionen sozusagen diejenigen haben, die Schaum vorm Mund haben und auch Journalisten haben, die nur Leute einladen, die das genauso sehen, dann hat das auch Effekte, glaube ich, in der Einstellung der Bevölkerung. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben als Demokrat, dass man für vernünftige Positionen am Ende auch politische Mehrheiten findet. Und das zeigt sich zwar noch nicht in den Wahlergebnissen, aber wenn ich mir etwa mal Bevölkerungsumfragen anschaue, es ist nicht so, als ob dieser Kurs jetzt sozusagen bejubelt wird von einer großen Mehrheit, sondern es ist immer so ein bisschen 50-50. Und ich finde, es ist meine Aufgabe als Wissenschaftler, Nüchternheit in die Debatte zu bringen und auch Sichtweisen zu verbreiten, die dagegen halten. Und mein Buch ist der Versuch, das zu machen. Und ich habe nicht die Illusion, dass man damit politische Mehrheiten dreht. Aber wenn man sich nicht zutraut, mit durchdachten Beiträgen in der Debatte Impulse zu setzen, dann braucht man es auch gar nicht mehr machen. Insofern, als Optimist würde ich sagen, dieser Kurs wird sich nicht dauerhaft durchhalten lassen.
Ganz zum Schluss gerne noch eine offene Frage. Gibt es noch irgendwas zum Thema rationale Sicherheitspolitik, was Sie meinen, was erwähnt gehört, was der Zuschauer vielleicht wissen sollte, was wir noch nicht gestriffen haben?
Also ich glaube, es ist einfach gut, sich über Sicherheitspolitik zu informieren und darüber zu diskutieren, weil Wahrheit entsteht auch immer in Auseinandersetzungen. Und Sicherheitspolitik ist ein enorm wichtiges Politikfeld. Ohne Sicherheit gibt es keine Demokratie, keinen Wohlstand, keine Stabilität. Insofern, glaube ich, müssen wir mehr über Sicherheitspolitik reden und vor allen Dingen über den richtigen Weg streiten und den Meinungskorridor nicht unnötig verengen, sondern auch abweichende Stimmen als Bereicherung für eine Diskussion verstehen. Und dann muss sich jeder eine eigene Meinung bilden, natürlich.
Wir reden also eigentlich von grundlegenden Strukturen demokratischen Zusammenlebens.
So ist es, ja.
Aber es ist gut, diese nochmal zu erwähnen. Herr Fawig, ich danke Ihnen sehr für die Zeit und Ihre Perspektive.